Herausforderungen, das Thema Inklusion, das rutscht sozusagen immer wieder aus der Aufmerksamkeit, weil der Blick mehr auf verschiedene Krisenherde geht. Umso wichtiger ist es, auf die Frage der Inklusion hinzuschauen, und wir tun das heute im Bereich der Bildung, der uns in der Diakonie sehr am Herzen liegt. Wir sind als Diakonie auch Schulträgerin und bemühen uns sehr in den verschiedenen Schulen im Bereich der Elementarpädagogik Inklusion zu ermöglichen, beziehungsweise sind auch aktiv im Bereich der sogenannten Schulassistenz, also Assistenten und Assistentinnen, die mit Schülern und Schülerinnen mit Behinderung sozusagen mitgehen, sie unterstützen in der Regelschule, also auch in Schulen, die nicht von der Diakonie geführt werden. Wie steht es denn so insgesamt um Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Bildungsbereich in Österreich? Die traurige Wahrheit ist, wir wissen es nicht oder wissen es nicht so genau. Es gibt keine Daten. Wir wissen nicht, wie viele Kinder mit Behinderungen auf einen inklusiven Kindergartenplatz warten in ganz Österreich. Wir wissen auch nicht, wie viele der rund 7000 Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen überhaupt Inklusions- und Integrationsplätze anbieten. Wir wissen nicht, und das beschäftigt mich besonders, wir wissen nicht, wie viele Schüler und Schülerinnen Schulabschlüsse schaffen, die in Sonderschulen gehen, und wie viele Schüler und Schülerinnen Schulabschlüsse schaffen, die inklusiv gemeinsam mit anderen Kindern unterrichtet werden. Wir wissen auch nicht, wie sich der sonderpädagogische Förderbedarf auf die spätere Berufskarriere auswirkt. Es ist einfach ein Mangel an Zahlen, an Fakten, an Daten, und genau das wäre die Voraussetzung für einen vernünftigen Maßnahmenplan für inklusive Bildung. Ich habe immer so den Eindruck, so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die Politik zeigt Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren Eltern da die kalte Schulter, und die Frage der Inklusion ist schlicht nicht von großem politischem Interesse. Man will es nicht wissen, man steckt den Kopf in den Sand, eine Vogelstrauß-Politik. Diese fehlenden Daten, die kritisiert auch der Fachausschuss, der für die Umsetzung oder der die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich prüft. Er hat eingemahnt, dass eine umfassende Datenlage zur inklusiven und nicht inklusiven Bildung aller Kinder mit Behinderungen notwendig wäre und erhoben werden muss. Dieser Forderung schließen wir uns an als Diakonie. Insgesamt stellt der Fachausschuss Österreich ein denkbar schlechtes Zeugnis aus für Inklusion im Bildungsbereich. Die österreichische Praxis wird in diesem Bericht als mangelhaft bewertet. Sie stößt auf massive Kritik wegen, ich zitiere wieder, eklatanter Versäumnisse seitens der Politik. Als Diakonie kritisieren wir auch schon länger den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich, der insbesondere im Kapitel Bildung massive Lücken aufweist. Wir sehen im Kapitel Bildung, dass mehr Rückschritte gemacht werden, als eine sinnvolle Strategie für Inklusion im Bildungsbereich in der Zukunft entwickelt wird. Die Bemühungen, ausreichend Mittel für inklusive Bildung zur Verfügung zu stellen, die sind höflich gesagt bescheiden. Schlimmer noch, wir sehen, dass das Sonderschulwesen sogar noch ausgebaut wird in Österreich. Dieser Ausbau muss unverzüglich beendet werden. Das fordern wir als Diakonie, und das fordert auch der Fachausschuss, der die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich monitort und überprüft. Was ganz wesentlich ist, es braucht eine bundesweite Strategie für inklusive Bildung, und zwar vom Kindergarten bis zur Universität. Wenn wir in den Schulbereich schauen, dann sehen wir, dass es ungefähr 30.000 Kinder und Jugendliche in Österreich mit dem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf gibt. Und im Schuljahr 2022/23
wurden immer noch 38% der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Sonderschulklassen unterrichtet und nur 62% in inklusiven Settings, nur 62% hatten die Chance, gemeinsam mit anderen Kindern zu lernen, und das Ziel muss hier 100% sein. Recht hartnäckig hält sich in Österreich auch das Bild, dass es Kinder mit Behinderungen im Sonderschulwesen besser hätten, dass sie in der Sonderschule mehr gefördert werden können und besser gefördert werden können. Das ist absolut fraglich, insbesondere wenn wir nach Deutschland schauen, da sehen wir, dass Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf in den Sonderschulen seltener einen Hauptschulabschluss schaffen, als wenn sie in inklusiven Settings in allgemeinen Schulen, in Regelschulen unterrichtet werden. Nur 28% der Kinder in Sonderschulen in Deutschland erreichen einen Abschluss. In den allgemeinen Schulen sind es 46%. Und in Österreich fehlen uns diese Daten und Zahlen. Wir wissen es in Österreich schlicht und ergreifend nicht. Dabei ist ein Schulabschluss so wesentlich für spätere Lebenschancen, insbesondere für Chancen am Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktinklusion, und muss daher ein primäres pädagogisches und bildungspolitisches Ziel sein. Österreich schaut weg, die Politik schaut weg, wir als Diakonie schauen hin, soweit uns das unter den miserablen Rahmenbedingungen möglich ist. Ermöglichen wir Kinder mit Behinderungen inklusive Bildung in unseren Kindergärten und Schulen bis zur Oberstufe. Das heißt, wir haben eine fehlende Datenlage, aber in der Diakonie wissen wir ein bisschen was über die Situation, und wir wissen es aus unserer Praxis, und zwei Experten und Expertinnen aus der Praxis sind jetzt auch hier am Boden. Maria Köck, Inklusionspädagogin im Bereich Elementarpädagogik, also das, was wir normalerweise als Kindergärten bezeichnen, und Franz Kreisberger, Direktor des inklusiven Montessori-Oberstufen-Realgymnasiums in Grödig bei Salzburg. Und ich darf jetzt weitergeben das Wort an Sie, und Sie bitten um Ihre Einblicke, Ihre Erfahrungen und auch Ihre Forderungen zur Verbesserung der Situation.
Ja, sehr gerne. Ich bin als mobile Entwicklungsbegleitung relativ viel in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien unterwegs und habe erst vor kurzem ein Gespräch von zwei Frauen mit angehört, wo eine Frau der anderen erzählt, dass sie schwanger ist. Und die zweite Frau gratuliert ihr und fragt dann gleich: Und was wünschst du dir? Und die Frau sagt: Mir ist egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, Hauptsache gesund. Ich glaube, diese Aussage haben wir alle schon einmal gehört oder vielleicht auch schon selber gesagt. Jetzt ist es aber so, dass manche Familien kurz vor der Geburt oder auch nach der Geburt plötzlich damit konfrontiert sind, dass sie ein Kind bekommen, das behindert ist, das vielleicht chronisch krank ist, das eine Beeinträchtigung hat. Und das bedeutet für Familien schon einmal eine ordentliche Veränderung verkraften zu müssen, sich neu überdenken zu müssen. Da sind viele Sorgen damit verbunden, viele Herausforderungen, viele Ängste. Manche Familien schlittern auch in Krisen, weil sie mit der Tatsache konfrontiert sind, dass sie nicht den gewünschten Albert Einstein vielleicht geboren haben, sondern ein Kind mit Behinderung. Vielleicht ganz nebenbei erwähnt, Albert Einstein war laut Geschichtsbüchern ein Autist. So, jetzt sind die damit konfrontiert und lernen damit zu leben, lieben ihr Kind und versuchen alles, um die Entwicklung dieses Kindes auch möglichst positiv zu beeinflussen, mit Hilfe der Medizin, mit Hilfe von Therapien und vielem mehr. Irgendwann kommt auch für die Familien der Zeitpunkt, wo die Eltern wieder berufstätig sein wollen, wo sie wieder zurück in ihre Berufe kehren wollen oder wo sie finden, dass es wichtig ist, dass ihr Kind gemeinsam mit anderen lernt. Und sie machen sich auf die Suche nach einem Kindergartenplatz. und kommen innerhalb kürzester Zeit drauf, wie schwierig das ist, in Wien ist. Weil, und Maria Moser hat schon gesagt, es gibt keine verlässlichen Statistiken dazu oder verlässlichen Aussagen dazu, aber es gibt eine Schätzung, dass ca. 800 bis 1000 Kinder mit Beeinträchtigung in Wien keinen Platz haben. Das Problem, das wir in Österreich haben, ist auch, dass es keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bis zum letzten Kindergartenjahr gibt. Letzte Kindergartenjahr, wir kennen es alle, als das verpflichtende letzte Kindergartenjahr. Erst dann gibt es einen Rechtsanspruch und eine Verpflichtung, das Kind auch in eine Bildungsinstitution anzumelden und zu schicken. Das ist in anderen Ländern anders. Ich kann es nur von, keine Ahnung, Deutschland, Schweden oder zum Beispiel Italien sagen. Da gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, Deutschland, Schweden, ab dem ersten Lebensjahr, ersten Geburtstag, und in Italien sogar ab dem 0. Geburtstag. Das heißt, da haben Eltern dieses Thema, das Wiener Familien haben, von Haus aus schon einmal nicht, weil die kriegen einen Kindergartenplatz. Die können wieder berufstätig sein. In anderen Fällen ist es so, dass ein Kind einen Kindergarten besucht und es stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus, dass es Entwicklungsschwierigkeiten gibt. Die Kinder kommen dann mit langen Wartezeiten in eine entwicklungsdiagnostische Abklärung und manchmal ist das Resultat Entwicklungsbeeinträchtigung, tiefgreifende Entwicklungsstörung oder Ähnliches. Dann passiert es leider, und zwar relativ häufig, dass diese Kinder den Kindergartenplatz auch verlieren. Warum? Weil diese Kinder ein bisschen extra Unterstützung brauchen. Und wenn Sie sich vorstellen, eine Kindergartengruppe mit 20 in Form einer Familiengruppe oder mit 25 Kindern in Form einer Regelgruppe, kann einzelnen Kindern oft diese extra Unterstützung nicht so geben, dass ein guter Rahmen da ist, damit sich das Kind entwickeln kann. So, und auch diese Eltern werden mit der Information entlassen, dass sie sich einen Platz in einer Integrationsgruppe suchen sollen. Und auch diese Eltern stellen fest, es gibt keinen. Stehen auf Wartelisten und haben ganz oft erst im letzten Kindergartenjahr die Möglichkeit, ihr Kind Bildung zukommen zu lassen, ja? Spiel und Lernen mit anderen Kindern zukommen zu lassen. Für die Diakonie ist Inklusion ein Leitgedanke. Der zieht sich von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen. Und ich als mobile Entwicklungsbegleitung bin damit beauftragt, Inklusion möglich zu machen und zu unterstützen. Ich bin zuständig für 10 von 13 Einrichtungen in Wien und betreue 28 Kindergartengruppen oder auch Kleinkindgruppen und habe alle Hände voll zu tun. Das ist auch gut so, dass diese Kinder in unsere Gruppen besuchen und gemeinsam mit anderen lernen. Mein Respekt gilt vor allem auch den pädagogischen Teams, die in diesen Gruppen arbeiten, weil jedes einzelne Kind, das aufgrund von irgendeinem Zufall, den die Natur bestimmt, eine Beeinträchtigung hat oder eine chronische Erkrankung hat oder eine Behinderung hat, jedes einzelne Kind braucht ein bisschen extra Unterstützung. Und diese extra Unterstützung muss geschaffen werden. Ja, Sie können sich sicher vorstellen, wie herausfordernd es ist für Pädagoginnen und Pädagogen, eine Gruppe von 20, 25 Kindern gut zu betreuen und ihnen gute Bildungsräume zu schaffen. Und einzelne Kinder mit extra Unterstützung brauchen extra Engagement. Diese Pädagoginnen holen sich viel Fachwissen, auch über mich, holen sich Beratung und versuchen, Bildungsräume zu schaffen und zu gestalten, die es allen Kindern dieser Gruppe möglich macht, sich gut zu entwickeln. Das ist schon eine Riesenherausforderung. Und auch wenn man bedenkt, dass die Herausforderungen seit einigen Jahren auch im Elementarbereich immer größer werden. Genau. Wir haben, also manches Mal ist es so, dass aber auch die Situation, die wir in unseren elementarpädagogischen Einrichtungen haben, nicht ausreicht. Dass Kinder, die diese Gruppen besuchen, auch überfordert sind oder die Gruppe überfordert ist oder das Team überfordert ist. Es gibt keinen Rahmen und keine Möglichkeiten, hier Ressourcen hinzuschaffen, egal ob personell, materiell oder auch indem man die Gruppe kleiner macht, wenn ein Kind mit Behinderung diese Gruppe besucht. Das heißt, die Rahmenbedingungen bleiben so, wie sie sind. Und das, was Inklusion erfordert, muss als Extraleistung stattfinden. Wenn wir sehen, die Überforderung ist groß beim Kind, bei der Gruppe, bei den pädagogischen Teams, dann bleibt auch uns manches Mal nichts anderes über, als Familien zu sagen, ihr Kind braucht für eine gute Entwicklung, für einen guten Bildungsstart eine Integrationsgruppe. Seit es möglich ist, haben auch wir bei der Diakonie Integrationsgruppen, und das ist noch gar nicht so lange für private Trägerorganisationen möglich. Es hat zuerst das Pilotprojekt gestartet mit einer Laufzeit von 2 Jahren und ist dann Gott sei Dank erweitert worden. Also seit es möglich ist, haben auch wir als private Trägerorganisation offiziell Integrationsgruppen und können Kindern mit Beeinträchtigung einen Platz anbieten. Da sind wir zwar ein bisschen schlechter gestellt als öffentliche Kindergärten. Wir haben einen Schlüssel von 6:14, das heißt 6 Kinder mit einer Beeinträchtigung und dem Bezug der erhöhten Familienbeihilfe haben einen Anspruch auf einen Integrationsplatz. Das ist gut und wichtig, dass auch private Trägerorganisationen endlich die Möglichkeit haben, hier für Familien Plätze zu schaffen und für Kinder Lern- und Bildungsräume zu schaffen. Ich würde Ihnen ganz gern kurz skizzieren anhand eines Beispieles. Wir hatten einen jungen Burschen, der eine Kleinkindgrippe, also Gruppe besucht hat und schon nach der Eingewöhnung ist aufgefallen, dass es Entwicklungsschwierigkeiten gibt. Der Familie wurde dann empfohlen, dass sie auch zu einer entwicklungsdiagnostischen Abklärung gehen. Und das haben die dann auch sofort gemacht. Leider ist die Wartezeit, bis die Abklärung passiert, bis zu einem Dreivierteljahr ja. Das heißt, nach einem Dreivierteljahr ja haben sie erst einen Termin gehabt, wo Fachleute schauen, warum entwickelt sich das Kind nicht gut, warum lernt das Kind nicht gut. In der Zwischenzeit hat das Kind in unsere Kindergartengruppe gewechselt und es war eine Regelgruppe mit 25 Kindern. Die Schwierigkeiten, die der Bursche hatte, also er hat zum Beispiel nicht zu sprechen begonnen, er hat mit anderen Kindern nicht spielen können, er hat Schwierigkeiten gehabt, überhaupt sich kooperativ zu verhalten, sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen. Diese Schwierigkeiten haben sich in der Regelgruppe massiv verstärkt. Und auch wir haben dann gesagt, es gibt nicht ausreichend Ressourcen, dieses Kind zu unterstützen und ein gemeinsames Lernen gut zu gestalten. Zufälligerweise und Gott sei Dank haben wir zu dem Zeitpunkt gerade eine unserer Integrationsgruppen eröffnet und konnten der Familie auch einen Platz dort anbieten. Auch dort war es am Anfang schwierig, aber schon nach einigen Wochen hat sich massiv was getan. Der Bursche hat zu sprechen begonnen, der Bursche hat mit anderen zu spielen begonnen, der Bursche hat Fähigkeiten, Fertigkeiten weiterentwickelt und hat sich immer besser kooperativ verhalten können. Wenn wir heute diese Gruppe besuchen würden, sie würden wahrscheinlich gar nicht merken, dass er ein Integrationskind ist. Im Herbst kommt er in die Schule und ich bin äußerst zuversichtlich, dass er einen weiteren guten Bildungsweg schaffen wird, dass er später selbstständig arbeiten und leben wird können. Und ich frage mich, wäre das auch möglich, wenn er diese Chance nicht gehabt hätte?
Diese Frage stellen wir uns ja auch bei den Oberstufen-Schülern und Schülerinnen beim Kindergartenbeginn. Ich darf vielleicht einen Blick rüber lenken auf das Ende der Bildungslaufbahn im schulischen Bereich. An der Uni sind wir als Diakonie nicht so zuständig. Bitte.
Ja, ich habe die Ehre, ein Oberstufenrealgymnasium der Diakonie in Salzburg zu leiten und wir haben einen Schulversuch seit über 10 Jahren, genauer gesagt seit 2012, der Inklusion in der Sekundarstufe 2 anbietet. Unser großes Ziel ist es, genau an dieses Angebot anzuschließen in der Elementarpädagogik, in der Volksschule, in der Mittelschule. Immerhin gibt es da Angebote. Wenn es jetzt an die Oberstufe herangeht, ist es ganz dünn. Es gibt derzeit 2 Schulen in Österreich der Diakonie, die Inklusion in der Oberstufe in dieser Form als solches anbieten. Das ist einerseits das MORG in Salzburg und andererseits das Evangelische Realgymnasium in Wien-Donaustadt. Unser Schulversuch, also unsere Inklusion, ist ein Schulversuch, in dem wir alle 3 Jahre derzeit 5 Schülerinnen und Schüler aufnehmen, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Das heißt, es gibt ja eigentlich von der Unterstufe auf die Oberstufe eine sogenannte Hürde, die gesetzlich vorgesehen ist, die genau festlegt, ob Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe aufsteigen dürfen. Aufgrund dieses Schulversuches ist es möglich, da drüber zu kommen. Die haben nämlich nicht das Ziel, die Matura zu machen, sondern die haben das Ziel, sich so gut wie möglich individuell weiterentwickeln zu können. Und das passiert in Klassen, in denen Schülerinnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Natürlich mit einer Unterstützung einer Inklusionspädagogin oder eines Inklusionspädagogen. Es ist leider so, dass wir aus Ressourcengründen derzeit nur alle 3 Jahre Schülerinnen und Schüler aufnehmen können. Aber wir machen in diesen 3 Jahren, in denen sie bei uns an der Schule sind, hervorragende Erfahrungen. Also man sieht so richtig, wie da tolle junge Menschen, erwachsene Menschen aus der Schule herausgehen, die total selbstbewusst werden, die Freundschaften knüpfen bei uns an der Schule, die sich total gut sozial integrieren, die erkennen, wo ihre Stärken sind, die lernen, mit ihren Schwächen umzugehen, die ja auch den Stoff der Oberstufe teilweise mitbekommen und sich so sehr gut einfach entwickeln können. Danach, also im 4. Jahr, besteht die Möglichkeit, derzeit extern den Pflichtschulabschluss an einen externen Partner nachzuholen. Das ist auch eine Überlegung, die sich so aus diesen Jahren heraus ergeben hat, dass parallel mit Matura es nicht ideal ist, wenn man in derselben Klasse ist. Aber diese 3 Jahre sind da sehr sinnvoll. Und dann gibt es die Möglichkeit, eine Lehre zu machen. Es gibt die Möglichkeit, am BLU-Programm, das ist ein inklusives Hochschulprogramm der Pädagogischen Hochschule in Salzburg, teilzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, eine andere Ausbildung zu machen. Wir haben heuer sogar eine Schülerin, die sich jetzt wagt ans Abendgymnasium und mal das Ziel hat, Matura zu machen. Aber das ist eher die Ausnahme. Aber ich möchte es nur erwähnen, weil auch das möglich ist. Also auch das gibt es. Ziel ist letztlich, junge Menschen so hinaus ins Leben zu schicken und sie möglichst unabhängig und selbstständig leben lassen zu können danach und ihnen dafür alles mitzugeben, was sie brauchen, soweit wir das in der Schule können. In der Klasse selber würde das wahrscheinlich nie auffallen. Also mein Eindruck ist, wenn man in eine inklusive Klasse hinaufgeht, würde man das auf den ersten Blick nicht erkennen. Natürlich, wenn man näher hinsieht, gibt es vor allem in den Schularbeitenfächern Unterschiede, in dem was gelernt wird. Aber ich glaube, das Gemeinsame, das Verbindende, der inklusive Gedanke, der ist irgendwo das Wichtigste. Das merkt man bei den Schulveranstaltungen, das merkt man, wenn sie bei Reisen dabei sind, das merkt man, wenn sie, ich meine, das sind Jugendliche, miteinander am Abend fortgehen, wenn sie einfach Zeit miteinander verbringen in ihrer Freizeit, wenn sie ja als ganz gesunde junge Menschen einfach aufwachsen können. Und umgekehrt gesehen bin ich mir manchmal nicht sicher, ob nicht sogar auch andere Schülerinnen und Schüler, die ja auch in der Klasse sind, nicht sehr davon profitieren, weil, so wie es der Bernie auch vorher gesagt hat im Gespräch, jeder hat seine Stärken und nur weil ich jetzt vielleicht in Mathe und in Deutsch nicht so gut bin, habe ich trotzdem viele andere Qualifikationen, die ich mitbringe und vielleicht auf sozialer Ebene ganz viel bewirken kann in der Klasse, in der Klassengemeinschaft und mich da auch als Mensch zur Verfügung stelle. Unser Ziel oder unsere Forderung ist, dass dieser Schulversuch oder dieses Modell der Inklusion in der Oberstufe weitergehen kann. Unser Ziel ist, dass wir jedes Jahr damit starten können und unsere Forderung ist, dass wir dafür auch ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt bekommen und wir bieten uns auch gerne für andere Regionen als Modellschule an, mal bei uns zu schauen, wie funktioniert das, was zeichnet unsere Schule aus, um es österreichweit zu verbreiten oder österreichweit zu ermöglichen.
Vielen Dank. Ich darf Ihnen da anknüpfend noch einmal unsere zentralen Forderungen zum Schluss zusammenfassen. Wir fordern als Diakonie ein inklusives Bildungssystem für alle, von der Elementarpädagogik bis zur Hochschule, kein Parallelsystem, kein Sonderschulsystem. Und um das zu erreichen, brauchen wir eine bundesweite Strategie für inklusive Bildung. Das beginnt beim Kindergarten, bei der Elementarpädagogik. Wir haben gehört, es gibt keinen Rechtsanspruch in Österreich für Kinder mit Behinderungen auf einen Kindergartenplatz. Das wäre ein Ziel. Auf dem Weg dahin wäre es einmal ein erster Schritt, das verpflichtende Kindergartenjahr auch für Kinder mit Behinderungen verpflichtend zu machen. Die sind davon ausgenommen vom verpflichtenden Kindergartenjahr. Und wenn das auch für sie verpflichtend ist, ist andererseits die öffentliche Hand in der Pflicht, auch wirklich Plätze zu schaffen. Hürden, administrative Hürden, finanzielle Hürden, um inklusive Gruppen in der Elementarpädagogik im Kindergarten zu eröffnen, sind abzubauen. Und auszubauen ist das Bildungsangebot für inklusive Elementarpädagoginnen. Derzeit gibt es mehr Interessentinnen als Ausbildungsplätze. Wenn Sie mir die Randbemerkung erlauben, ich denke, das zeigt wahrscheinlich auch, dass die Ausbildung zur Inklusionspädagogin für alle Pädagoginnen hilfreich ist, die im Kindergarten arbeiten. Mit Blick auf die Pflichtschulen, auf die Volks- und Mittelschulen, braucht es mehr Mittel für inklusive Bildung. Die Regelschulen, die Pflichtschulen sind nicht so ausgestattet, um Inklusion gut ermöglichen zu können. Das heißt, es braucht eine Umverteilung von Ressourcen aus dem Sonderschulwesen in inklusive Schulen. Würde man die Ressourcen, die man investiert heute in Diagnostik und in den Erhalt und in den Ausbau der Sonderschulen, würde man die überführen ins Regelschulwesen, dann wäre schon ein großer Schritt in Richtung eines inklusiven Miteinanders getan und gewonnen. Aber natürlich wird es auch ein Mehr an Ressourcen brauchen. Ich bin zuerst schon gefragt worden, mehr Ressourcen, wo sollen die herkommen? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, erstens, wir haben es hier mit einer Rechtefrage zu tun. Es kommt um die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die sind verbrieft in der UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich ratifiziert hat. Das ist ein menschenrechtlicher Anspruch und den kann man nicht finanziellen Fragezeichen unterwerfen, das ist einfach unwürdig. Und das Zweite, gerade die Investition in inklusive Bildung ab dem Kindergarten bis hin zur Universität, die lohnt sich später. Die ermöglicht Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung, einen Schulabschluss und damit auch bessere Chancen in der Arbeitsmarktintegration auf einen Beruf. Sie können mit Frau Fritsch sprechen, da sehen Sie, welche erfolgreichen Laufbahnen möglich sind, wenn es genug Unterstützungsmaßnahmen gibt. Und damit ist das einfach volkswirtschaftlich auch vernünftig. Frau Fritsch zahlt Steuern und braucht auch weniger Unterstützungsleistungen durch ihr Einkommen aus dem staatlichen Bereich. Also es ist einfach auch vernünftig, die Ressourcen zu investieren für inklusive Bildung möglichst früh. Damit verbunden und dazu gehört auch die Förderung der Schulassistenz, also jener Assistenten und Assistentinnen, die die Schülerinnen im Pflichtschulbereich individuell unterstützen. Hier brauchen wir ein einheitliches System in ganz Österreich, auch eine einheitliche Ressourcenvergabe. Das ist in jedem Bundesland unterschiedlich und die Frage, kriege ich eine Schulassistentin oder nicht oder kriegt meine Klasse eine Schulassistentin oder nicht, muss man sich darauf verlassen können, dass das wirklich vom Bodensee bis zum Neusiedlersee die gleichen Chancen und gute Chancen für alle bestehen. Abschließend noch eine dritte ganz wesentliche Forderung, die bezieht sich auf die Zeit nach der Pflichtschule. In Österreich ändert das Recht auf Bildung mit dem Ende der Schulpflicht. Das heißt, dass diejenigen, die mehr Zeit zum Lernen brauchen, weil sie einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, die länger brauchen, vielleicht um einen Schulabschluss zu erlangen, weniger Zeit bekommen. Kinder, die nach dem Sonderschullehrplan unterrichtet werden, haben nach der 9.10. Schulstufe nur mehr die Möglichkeit, weiterhin in die Pflichtschule zu gehen. Dann lernen sie gemeinsam mit Kindern, die jünger sind. Sie haben keinen Anspruch auf Oberstufe, das gibt es nur als Schulversuche, wie wir gehört haben. Und unsere Forderung wäre ein Rechtsanspruch auf Bildung in der 10., 11. und 12. Schulstufe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, wie wir das in 3 Schulen in Österreich versuchsweise als Diakonie machen und wo wir sehen, dass wir hier gute Erfolge haben. Abschließend, ich glaube, das Grundproblem ist, wir betrachten Behinderung als Defizit. Also ein Defizit, das medizinisch diagnostiziert wird und wie eine Krankheit behandelt wird. Aber Kinder sind nicht behindert, Kinder werden behindert. Barrieren werden ihnen in den Weg gelegt, Chancen werden ihnen vorenthalten und das muss sich ändern. Die Frage ist immer, welche Begabungen haben Kinder und was brauchen sie, um ihre Gaben wachsen lassen zu können. So wird dann gutes Leben und gutes Lernen möglich, und zwar für alle Kinder. Diese Frage ist unabhängig von der Frage, ob ein Kind eine Behinderung hat oder nicht, wichtig hinzuschauen auf das einzelne Kind, egal ob mit oder ohne Behinderung, und es dabei zu unterstützen, dass es seine Gaben und Begabungen wachsen lassen kann und dann später auch einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann. Vielen Dank.
Dankeschön. Sehr viele Informationen. Gibt trotzdem noch Fragen. Und wenn nicht, die alle sind da. Vielen Dank.
Ich danke fürs Kommen und fürs Interesse an diesem Thema, das, wie gesagt, oft nicht so viel Interesse erweckt.